Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 52. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer. Sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Die Jünger antworteten, ja. Da sagte er, Jesus, zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, der gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt.
Ihr Lieben, ihr kennt doch dieses Gedankenspiel, ne? Das Haus brennt, du hast Zeit, eine Sache mitzunehmen, was nimmst du mit? Lasst mal hören, was würdet ihr schnell noch mitnehmen? Gar nichts scheinbar. Aha, die Festplatte, ja. Da musst du dich beeilen, ja. Noch irgendwas? Sehr gut, ja. Für Kinder sind solche Sachen wichtig. Ja gut, ne? Also vielleicht habt ihr was im Kopf jetzt gehabt, habt euch nicht getraut, was zu sagen, aber es ist so ein kleines Gedankenspiel und das zeigt einem so ein bisschen, wie man tickt, was einem wertvoll ist. Ne? Es gibt die Rationalen, die nehmen die Festplatte oder den Aktenordner. Der andere würde vielleicht sagen, nee, ich nehme lieber mein Haustier mit oder das Familienalbum, Handy, Geldbeutel, was auch immer. Wir alle haben andere Dinge, die uns wichtig sind. Und so ist das ja auch grundsätzlich im Leben. Jeder hat so andere Prioritäten, einen anderen Fokus auf das Leben. Dem einen sind Beziehungen total wichtig oder Erlebnisse, Erfahrungen, vielleicht Sicherheit, Geld, Gesundheit, diese Dinge. Und Jesus erzählt in unserem Predigttext von Menschen, die bereit sind, all das loszulassen, all das hinter sich zu lassen, weil sie etwas gefunden haben, was noch wertvoller ist als all diese Dinge, nämlich das Himmelreich. Und das ist auch die Botschaft heute Morgen. Das Himmelreich ist so kostbar, dass es das wert ist, alles andere dafür aufzugeben. Ein bisschen vielleicht provokant gesagt, wenn du alles im Leben verlierst, aber das Himmelreich bekommst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Das ist die Botschaft heute Morgen. Wir gehen Schritt für Schritt durch diese drei Gleichnisse und das sind die letzten drei in dieser langen Gleichnisrede, Kapitel 13 und damit auch das Ende erstmal unserer Predigtreihe. Ich spreche noch ein Gebet und dann schauen wir uns das erste Gleichnis an. Großer Gott, ich danke dir, dass du jetzt zu uns sprichst und ja, ich brauche es eigentlich nicht erwähnen. Es ist heiß, es ist wahrscheinlich schwierig, sich zu konzentrieren. Aber dein Wort ist Leben. Dein Wort ist die Quelle des Lebens, ist Wahrheit. Und du willst hier Neues schaffen in uns. Und ich bitte dich, dass dein Geist jetzt wirkt unter uns, dass er uns verstehen lässt, was du sagst, dass er uns glauben lässt, was du sagst und dass wir dann auch entsprechend leben. Amen. Das erste Gleichnis, Vers 44, der Schatz im Acker. Jesus spricht, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand, wieder verbarg und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Jesus redet also weiter in Gleichnissen über das Himmelreich, wie jetzt schon die letzten Wochen auch. Und er sagt, das Himmelreich gleicht einem verborgenen Schatz im Acker. nochmal kurz, was ist denn das Himmelreich eigentlich? Das Himmelreich, könnte man sagen, beschreibt den Ort, wo Gott regiert. Wo Gott in seiner Gerechtigkeit, in seiner Liebe regiert. Wo das Böse, Tod, Teufel und Sünde keine Macht haben. Wo der Segen Gottes überfließt. Wo sein Frieden herrscht. Es ist quasi ein besseres Garten Eden. Das Himmelreich ist der Ort, für den du und ich, für den wir geschaffen worden sind. Gott hat das in uns angelegt, dass wir eigentlich dort sein sollen. Und deswegen merken das manche auch, ich habe in meinem Inneren so eine Sehnsucht. Und das Himmelreich ist genau das, wo sich deine Seele nach sehnt. Und tatsächlich glauben wir ja auch und wissen wir, dass Jesus gekommen ist, um genau den Weg zum Himmelreich frei zu machen. Er ist aus dem Himmelreich gekommen auf die Erde, um den Weg für Menschen wie dich und mich, für Sünder frei zu machen, die eigentlich kein Anrecht haben, ins Himmelreich zu kommen. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und er ist wieder auferstanden aus den Toten und er hat diesen Weg frei gemacht für alle, die sagen, Jesus, an dich möchte ich glauben und du sollst über mein Leben regieren. Dort ist das Himmelreich schon jetzt angebrochen, wo Jesus regiert in unserem Leben und es wird einmal zur Vollendung kommen, sichtbar werden und vollendet werden, wenn Jesus wiederkommt und alles neu macht. Das ist das Himmelreich, wo Gott regiert, schon jetzt und dann in Ewigkeit. Aber Jesus sagt, das Himmelreich, das ist auch verborgen. Das gleicht einem verborgenen Schatz. Es ist etwas, was nicht jeder sehen kann. Und es fällt ja auch uns Christen schon schwer, irgendwie darüber zu sprechen, was glauben wir eigentlich und warum ist es eigentlich so wertvoll, warum ist es das Beste im Leben, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Es fällt uns schwer, irgendwie in Worte zu fassen, weil eigentlich kann man viel drüber reden, aber man muss es erleben, um es wirklich verstehen zu können. Egal wie oft du im Gottesdienst bist und wie oft du das Evangelium von Jesus hörst, von seiner Gnade und seiner Liebe, seiner Vergebung, du wirst es nie wirklich begreifen können, wenn du es nicht erlebst. Wenn du diesen Schatz nicht mit eigenen Augen gesehen hast. Das Himmelreich ist also ein verborgener Schatz, aber es ist ein Schatz. Es ist wertvoll, es ist kostbar und in unserem Gleichnis wird deutlich, es ist sogar das Kostbarste, was es überhaupt nur geben kann. Es ist so kostbar, dass dieser Mann, der diesen Schatz findet, mit Freuden alles aufgibt, was er hat, um diesen Acker oder diesen Schatz dann zu bekommen. Mit Freuden. Er weiß, wenn ich alles aufgeben muss, aber das Himmelreich bekomme, dann habe ich einen richtig guten Deal gemacht. Dann kann ich mich glücklich schätzen. Denn man kann sich im Leben ja vieles kaufen mit genügend Geld. Man kann sich Luxus kaufen und Ablenkung und Häuser und Autos und was nicht alles. Du kannst dir vermeintliche Sicherheit kaufen, sogar vermeintliche Freunde. Aber es gibt Dinge, die kann sich niemand kaufen. Und das ist wahre Liebe, wahre Sicherheit, Sündenvergebung, wahre Annahme, ewiges Leben, Beziehung mit Gott. Und das sind die Dinge, das ist das Himmelreich, das ist das, was unbezahlbar ist. Egal wie reich du bist, egal wie fromm du bist, egal was für ein guter Mensch du bist, du wirst niemals das Himmelreich aus eigener Kraft dir leisten können. Und deshalb freut sich dieser Mann ja so, er weiß genau, dieser Schatz, der ist so wertvoll, es ist es wert, wenn ich alles dafür aufgebe. Und er geht mit Freuden hin und verkaufte alles, um diesen Schatz zu bekommen. Ich denke, der Mann freut sich nicht, weil es Spaß macht, alles aufzugeben, was er sich so im Leben aufgebaut hat. Das macht es sicher nicht. Aber er freut sich, weil er weiß, trotzdem habe ich den besten Deal gemacht, den ich mir nur erträumen könnte. Jesus berichtet oder erzählt in Matthäus, genauer gesagt in Matthäus 5, Vers 3, da sagt er diesen Satz: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Armen im Geist, das sind genau diejenigen, die erkennen, dass sie nichts bieten können, um dieses Himmelreich zu bekommen. Die eigentlich gar nichts anzubieten haben. Die erkennen, ich bin arm im Geist, ich bin geistlich arm, ich habe es eigentlich verbockt, ich bin von Gott weggelaufen, ich bin voller Sünde, ich habe nichts, was ich Gott anbieten könnte für das Himmelreich. Und Gott sagt, und sie werden es bekommen. Sie sind es, die das Himmelreich bekommen, weil sie erkennen, wenn ich das Angebot habe, ich darf alles geben, was ich habe und das Himmelreich bekomme, dann werde ich es mit Freuden tun. Ich werde den Deal eingehen, den Jesus mir vorschlägt, weil das der beste Deal ist, den man im Leben machen kann. Die Tage waren ja jetzt wieder die Amazon Prime Days und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der wieder Zeug gekauft hat, was ich eigentlich nicht brauche. Man weiß ja mittlerweile sowieso, oder ich weiß es zumindest, dass viele Preise in den Wochen vorher angehoben werden, ne? Und wenn dann die großen Rabatte kommen, dann wird es halt wieder reduziert und alle Leute, mich eingeschlossen, denken sich, wow, mega Angebot, das muss ich jetzt kaufen. Und eigentlich wird man ja nur gelockt und ja, an der Nase rumgeführt. Bei Jesus ist das anders, ganz, ganz anders. Jesus bietet uns Menschen tatsächlich diesen unfassbaren Deal an, dass er sagt, pass auf, ich weiß, du kannst dir das niemals leisten. Du kannst niemals diesen Schatz des Himmelreiches eigentlich bekommen, aber gib mir einfach, was du hast. Und damit meint er nicht nur dein Geld oder so, sondern Jesus meint auch all dein Versagen, all diese geistige Armut, die Schuld, die falschen Prioritäten im Leben, den Egoismus, aber auch deine Vorstellungen davon, was du alles bräuchtest, um glücklich zu werden. Jesus sagt, gib mir das alles. Gib mir dein Leben und dann bekommst du von mir das Himmelreich. Das ist sein Angebot und es ist ein unglaublich gutes Angebot, das nichts mit nichts zu vergleichen ist in dieser Welt. Denn es ist der kostbarste Schatz, den es gibt, das Himmelreich. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 3, darüber, was er alles in seinem Leben erreicht hat. Und er war quasi in seiner Bubble da unter den Juden. Er war der Beste, er war der Frommste von allen. Er kannte das Wort Gottes am besten. Er hat sich am strengsten daran gehalten. Er hat alles erreicht, was er sich so gewünscht hatte. Und dann schreibt er ab Vers 7, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen, um dessen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Alles, was er im Leben erreicht hat, erachtet Paulus als Dreck, als völlig wertlos im Vergleich zu diesem Schatz von Jesus. Jesus zu kennen und von Jesus gefunden zu werden. Und ich weiß, wenn wir jetzt Zeit hätten und mal rumfragen würden, dann würden viele von euch berichten können von Dingen, die euch früher mal wichtig waren, die euer Leben bestimmt haben und wo ihr jetzt sagen könnt, seit ich Jesus kenne, ist mir das überhaupt nicht mehr wichtig. Es ist völlig nichtig, es ist wertlos, es hat keinen Wert, zumindest nicht im Vergleich zu Jesus. Denn wenn man Jesus Christus kennengelernt hat und seine Liebe erfahren durfte, wenn man dieses Himmelreich bekommt in ihm, dann ist alles im Vergleich so wertlos, so nichtig, dass man sich, wenn man sich Menschen anschaut, die Jesus nicht kennen, an den Kopf greift und denkt, wie kann das eigentlich sein, dass die für so Nichtigkeiten leben, obwohl wir es früher auch getan haben. Alles andere ist so wertlos, wie dieser Mann, der mit Freuden hingeht und sagt, ich verkaufe alles, wenn ich diesen Schatz bekomme. Jetzt ist es aber so, und das weiß ich aus eigener Erfahrung und das weiß ich auch von sicherlich einigen von euch, dass wir als Christen manchmal gar nicht so diese Freude an Jesus spüren. Oder vielleicht nicht mehr so. Jetzt lesen wir von diesem Mann, der mit Freuden alles aufgibt. Aber wir kennen das von uns, zumindest auch wenn man eine Zeit lang vielleicht mit Jesus unterwegs ist, dass man irgendwie doch wieder in gewisse Muster fällt und wieder Dinge wichtiger werden, die man vielleicht mal losgelassen hat im Leben, dass man gar nicht diese Freude am Himmelreich hat an Jesus. Warum ist das so und was kann man tun? Wahrscheinlich gibt es sehr, sehr viele Gründe dafür. Aber ich glaube, ein nicht zu unterschätzender Grund, vielleicht der größte Grund, warum wir die Freude an Christus verlieren oder nicht haben, ist, weil wir vergessen, wie wertvoll dieser Schatz ist. Wir leben unser Leben und wir beschäftigen uns mit tausenden Dingen und die werden uns alle wichtig, aber den Schatz, den haben wir irgendwie aus den Augen verloren. Und wir wissen gar nicht mehr, was für kostbare Dinge er enthält. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ja irgendwie diese Freude an Jesus, die habe ich nicht mehr und ich kenne das nicht mehr, dann möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dir keinen Druck machen, ich möchte dich ermutigen, nimm dir mal wieder Zeit und schau dir diesen Schatz an. Und staune nochmal vielleicht ganz neu darüber, wie kostbar das alles ist, was Jesus dir schenkt und anbietet. Wie kostbar zum Beispiel Sündenvergebung ist. Es gibt nur eine Sache auf der ganzen Welt, im ganzen Universum, die deine Sünden vergeben konnte, die quasi den Preis bezahlen konnte. Und das ist der Tod des Sohnes Gottes. Gottes Sohn musste sterben dafür. Staun noch mal darüber, wie kostbar die Gnade Gottes ist, dass Gott dich kennt mit allem. Er kennt dich viel besser, als du dich selbst kennst und er liebt dich trotzdem. Und er gibt dich nicht auf, obwohl du immer wieder versagst, sondern er liebt dich mit einer Liebe, die nicht aufhört und die nicht weniger wird. Staun wieder neu darüber, dass Gott dich als sein Kind adoptiert. Dass er sagt, dich möchte ich in meiner Familie haben. Dass Gott dir ein ewiges Leben schenkt, an einem Ort, wo es gar kein Leid mehr geben wird, keine innere Leere mehr geben wird, wo es keine Sünde geben wird, wo es keine Tränen geben wird. Du kannst staunen darüber, dass der perfekte Gott sich dich unperfekten kleinen Menschen ausgesucht hat und gesagt hat, du sollst auf dieser Welt ein Ebenbild für mich sein. Menschen sollen dich sehen und sollen dein Leben sehen und auf dich hören und dadurch sollen sie auf den perfekten, heiligen Gott aufmerksam gemacht werden. Diese Dinge sind eigentlich unglaublich. Und je mehr man sich darüber, sich diese Dinge anschaut, desto mehr kann man darüber staunen. Und deswegen ermutige ich dich, nimm dir mal wieder Zeit und schau dir diesen Schatz genauer an, den Jesus dir hinhält. Und damit kommen wir zum zweiten Gleichnis von der kostbaren Perle in Vers 45. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Im Grunde, das ist ein anderes Bild, aber die Botschaft oder die Aussage des Gleichnisses ist dieselbe. Ja? Im ersten war es ein einfacher Feldarbeiter, jetzt haben wir einen erfolgreichen Geschäftsmann. Aber auch er findet eine Sache, die so kostbar ist, dass er bereit ist, alles andere dafür aufzugeben. Und ich möchte trotzdem hier nochmal zwei Dinge hervorheben oder betonen an diesem Gleichnis, obwohl diese Aussage im Grunde dieselbe hat wie das erste Gleichnis. Das erste ist die Wahrheit, dass es eben nur eine Perle gibt, die wirklich anhaltend Freude und Erfüllung bringen kann. Seht ihr, dieser Kaufmann, der hat sich irgendwann mal in seinem Leben die erste Perle gekauft. Und das war ein großes Investment und er hat sich dran gefreut. Aber es hat wahrscheinlich nicht lang gedauert, da hat er sich gedacht, naja, die andere, die daneben lag, die war auch so schön. Die hätte ich eigentlich ja auch gerne. Und dann hat er sich die gekauft. Und dann kam die dritte und dann kam die vierte und dann kam irgendwann noch die zehnte Perle. Aber die Freude an den einzelnen Perlen, die wurde irgendwie immer weniger und er brauchte immer schneller wieder die nächste. Und so ist es ja mit allem im Leben. Es ist nie genug. Ob es die Sicherheit ist oder das Schönheitsideal oder das Geld auf dem Konto, es wird nie genug sein. Es gibt diesen Punkt nicht, dass du sagen kannst, jetzt habe ich alles, was ich mir erträumt habe. Beziehungsweise wird es nicht lange dauern, bis du merkst, na, eigentlich träume ich von noch mehr. Und vielleicht gibt es bei dir auch diese Sache, von der du denkst, wenn ich das hätte, dann würde es mir gut gehen. Dann wäre ich wirklich zufrieden im Leben. Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis, es gibt nur eine Perle, die dir diese Freude und diese tiefe Sehnsucht stillen kann. Und egal wie schön die Perle ist, der du nachjagst vielleicht, sie wird es nicht bringen. Und das ist auch kein Geheimnis. Wir können uns die Schönen und Reichen in dieser Welt anschauen, nach Hollywood schauen oder in die Chefetagen. Gefühlt ist es so, je mehr der Mensch äußerlich erreicht hat, desto größer wird die innere Not sichtbar. Und ich weiß, viele von euch, die wissen genau, wie es in den Chefetagen abgeht, wie kaputt die Beziehungen dort sind, wie der Konkurrenzkampf gegeneinander ist, wie gelogen und betrogen wird. Die Welt schenkt keine Erfüllung, nur das Himmelreich von Jesus. Und der zweite Punkt, in beiden Gleichnissen müssen, einmal der Arbeiter, einmal der Kaufmann, müssen sie alles abgeben oder alles verkaufen, was sie hatten. Und das macht deutlich, Jesus verscherbelt seine Gnade nicht. Er verscherbelt sein Himmelreich nicht. Es ist nicht wie so eine Werbekarte, die irgendwie kostenlos verteilt wird und hier, jeder kann das mal haben und dann wird es wieder in den Müll geschmissen. Jesus verscherbelt das nicht. Einerseits ist das Himmelreich, ist dieser Deal, wenn Jesus sagt, gib mir alles, was du hast, du kriegst dafür das Himmelreich, ist der beste Deal, den du dir erträumen kannst. Und andererseits sagt Jesus, naja, aber du musst mir alles geben, was du hast. Das heißt nicht, dass ein Christ jetzt keinen Besitz haben darf, so ist das nicht gemeint, sondern das bedeutet, es darf dir nichts wichtiger sein als Jesus. Jesus sagt an anderer Stelle im Matthäusevangelium, wer nicht bereit ist, sein Kreuz täglich auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht bereit ist, alles andere mir zu unterstellen, der kann nicht mein Jünger sein und der kann nicht das Himmelreich erben. Und ich weiß nicht, vielleicht merkt der eine oder andere, naja, da gibt es so diese eine Perle im Leben, der ich nachjage. Und vielleicht ist Gottes Botschaft heute an dich, sei bereit zu sagen, das ist nicht mehr wertlos, diese Perle muss nicht wertlos sein, aber sie ist nicht so wichtig wie Jesus. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich mehr als genug. Und wenn es nur Jesus im Leben ist, habe ich immer noch mehr als genug. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Und das führt uns zum dritten Gleichnis in den Versen 47 bis 50, wo es genau darum geht, dass manche Menschen meinen, naja, sie könnten Jesus eben doch so als Add-on, als Zusatz im Leben integrieren und doch irgendwie ins Himmelreich kommen. Ja, und die ersten beiden Gleichnisse haben schon gesagt, nee, das funktioniert nicht. Und das dritte macht es nochmal viel deutlicher. Da heißt es über das Fischernetz, Vers 47, wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische aller Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die guten Fische in Gefäße, aber die schlechten warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Letzte Woche hatten wir ein Gleichnis mit auch wieder im Grunde derselben Aussage. Das war das Gleichnis vom Unkraut. Vielleicht erinnert ihr euch. Ein Bauer hat Weizen gesät und nachts kam der Feind, hat Unkraut dazwischen gesät. Und dann hat der Bauer entschieden, wir lassen beides wachsen bis zum Tag der Ernte. Wir reißen nicht direkt das Unkraut raus, damit nicht der Weizen auch geschädigt wird, sondern bis zur Ernte wächst es und dann wird es getrennt. Und das ist jetzt ein anderes Bild, was im Grunde die gleiche Aussage hat. Da ist ein Fischernetz und da fängt man eben mit nicht nur die Fische, die man haben will, sondern auch den Beifang, den man nicht haben will. Und niemand würde auf die Idee kommen, sobald ein falscher Fisch drin ist, das Fischernetz aufzuschneiden und irgendwie alle wieder freizulassen, sondern das wird natürlich erstmal voll gemacht und dann wird sortiert. Und die Botschaft ist, in dieser Welt wächst viel Unkraut, oder in diesem Netz werden viele falsche Fische gefangen und erst wenn Jesus wiederkommt, wird sortiert. Erst dann wird auch das Unkraut rausgerissen werden. Wir haben letzte Woche gehört, was das bedeutet, ja, dass eben in dieser Welt viel Böses geschieht und gedeiht. Und Gott hat sich entschieden, ich lasse es gedeihen bis zu einem Tag X. In unserem Gleichnis haben wir jetzt ein kleines Detail, was nochmal hervorgehoben wird. Hier heißt es nämlich, ist ganz interessant, in Vers 49, dass die Engel am Tag, wenn Jesus wiederkommt, am Tag des Gerichts, die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern. Also hier geht es jetzt in dem Bild nicht mehr nur darum, dass in dieser ganzen Welt viel Böses geschieht und an einem Tag X wird Jesus die Bösen richten, sondern hier geht es auch darum, dass in der Mitte der Gerechten Böse sind. Und wer sind die Gerechten? Naja, es sind die Kinder Gottes. Es ist die Gemeinde, die ja auf Erden das Himmelreich repräsentiert. Und es ist kein Geheimnis, dass in der Gemeinde Gottes weltweit viele Menschen auch drin sind, die sich vielleicht selber das einreden oder die so tun, als gehörten sie dazu. Als wären auch sie Kinder Gottes, als gehörten auch sie zum Himmelreich. Aber die Wahrheit ist, und das ist eine sehr traurige Wahrheit, dass dem nicht so ist. Jesus hat in seiner Zeit unter den Juden das sehr klar gepredigt. Unter den Juden gab es ja extrem viele, die dachten, naja, wir sind Gottes erwähltes Volk. Gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten fallen uns jetzt ein. Die dachten sie, natürlich sind sie von Gott geliebt. Natürlich sind wir die Kinder Gottes. Und Jesus hat gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Täuscht euch nicht. Und so ist es auch in der heutigen Zeit. In Deutschland würden sich ja immer noch rund 20 Millionen als evangelische Christen bezeichnen. Was schätzt ihr, wie viele von diesen 20 Millionen gehen ab und zu mal in einen Gottesdienst? So alle paar Wochen mal. Irgendeine Prozentzahl? Ja, 1-2%. Also 2 Millionen wäre schön. 1-2%. Und jetzt ist natürlich nur die Teilnahme am Gottesdienst noch kein Beweis für den Glauben, aber es zeigt schon mal, ne, die Priorität. Von den 20 Millionen glaubt ein Drittel nicht mal, dass es einen Gott gibt. Aber sie bezeichnen sich als Christen. Aber wir können auch vor der eigenen Tür kehren. Ich glaube, in Freikirchen ist diese Prozentzahl schon nochmal unterschiedlich. Aber ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, vermutlich werden, ich weiß es nicht, Gott weiß es, werden nicht alle, die heute hier sind oder die regelmäßig hier sind, ins Himmelreich kommen. Nämlich diejenigen nicht, die meinen, Jesus so als Zusatz im Leben zu betrachten. ja so als Add-on, ne? Nebenbei, die so mitlaufen, aber nicht aus Liebe zu Jesus, nicht aus Überzeugung, dass Jesus das Kostbarste ist, was es gibt und dass ich deshalb bereit bin, auch Dinge loszulassen und mich ihm unterzuordnen, sondern aus anderen Gründen, weil man das halt so macht oder weil die Familie das halt so macht. Oder vielleicht, weil das irgendwie zu meinem konservativen Weltbild irgendwie passt. Ne? Da werden Dinge gesagt, ja, die kann ich auch vertreten. Aber eben nicht aus Überzeugung, dass das Himmelreich das Kostbarste ist, was es gibt. Wer kommt also ins Himmelreich? Es sind nicht die Perfekten, es sind nicht die, die irgendwas erreichen müssen im Leben, nicht die äußerlich Frömmsten wahrscheinlich, sondern es sind diejenigen, die erkennen, ich bin geistlich arm. Ich habe gar nichts zu bieten. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mich ins Himmelreich bringt, weil ich kann es ja nicht. Und die deshalb mit Freuden dieses Angebot von Jesus annehmen, der sagt, gib mir alles, was du hast. Mitsamt all dem Dreck, all der Schuld und ich bring dich ins Himmelreich. Unterstell mir dein Leben. Lass dich fortlaufend von mir korrigieren und verändern, heiligen, wie wir sagen, und ich bringe dich ins Himmelreich. Und nachdem Jesus seinen Jüngern diese Gleichnisse erzählt hat, diese drei Gleichnisse von heute und auch die anderen, vom Unkraut und vom Sämann, der da die Saat sät, ne, und manches fällt auf die Erde, auf die Gute, manches auf den Weg und manches unter die Dornen und so weiter, da stellt er seinen Jüngern eine Frage, Vers 51. Habt ihr dies alles verstanden? Habt ihr verstanden, was ich euch vom Himmelreich jetzt in den Gleichnissen gesagt habe? Und die Antwort der Jünger ist bemerkenswert, weil sie sagen, ja. Also, wenn man sonst so in den Evangelien liest, dann sind die Jünger immer die Ersten, die sagen, Jesus, kannst du uns das nochmal erklären? Ja, ich habe nichts verstanden. Wie meinst du das? Was heißt das? Die verstehen meistens gar nichts gefühlt, aber jetzt sagen sie, ja, wir haben alles verstanden. Wie kann das sein? Nun, der Grund dafür ist, weil Jesus es ihnen offenbart hat. Am Anfang des Kapitels heißt es in Vers 16, Kapitel 13, Vers 16, glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Wir erinnern uns, Jesus hat ja bewusst diese Gleichnisse erzählt und nur seinen Jüngern ausgelegt, als Zeichen des Gerichts für all die anderen, die so mitgelaufen sind, die aber nicht geglaubt haben. Er hat die Gleichnisse erzählt, damit sie nicht verstehen, weil sie es ja auch gar nicht verstehen wollen. Aber den Jüngern hat er sie erklärt. Er hat es ihnen offenbart. Und jetzt können sie sagen, ja, wir haben verstanden. Und das ist eine Wahrheit, die ganz wichtig ist. Gott muss in uns Menschen wirken, damit wir sündigen und verhärteten Menschen verstehen, was er zu sagen hat. Eine Bekehrung zu Jesus, ein Mensch, der anerkennt, das Himmelreich ist tatsächlich das Kostbarste, was es gibt, ist immer das Wirken Gottes. Und darum beten wir auch vor jeder Predigt, dass Gott unter uns das wirkt. Die Jünger haben es scheinbar verstanden. Sie sagen, ja, wir haben verstanden, dass nicht alle ins Himmelreich kommen werden. Das machen diese Gleichnisse ja sehr deutlich, ne? Die Frucht fällt auf die Erde, auf den Felsen, in die Dornen, auf den Weg. Es gibt viele, die scheinbar mit Jesus unterwegs sind, aber von denen werden einige sich auch wieder abwenden, aus verschiedenen Gründen. Das ist eine Realität, die Jesus in diesen Gleichnissen sehr deutlich macht, auch heute. Nicht alle werden ins Himmelreich kommen. Sie haben auch verstanden, dass sie selber bereit sein müssen, alles im Leben Jesus unterzuordnen, Dinge loszulassen, von denen Jesus sagt, falsche Priorität oder das ist nichts, was dir gut tut. Und weil sie das verstanden haben, und ich denke auch Einige von euch haben heute Morgen verstanden, wie Gott in euer Leben hineinspricht und was er hier über das Himmelreich zu sagen hat. Danach sagt Jesus, weil ihr das verstanden habt, ein letztes kleines Gleichnis. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich möchte es trotzdem kurz machen. Jesus macht hier deutlich, wer das Evangelium von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht vom Himmelreich verstanden hat und angenommen hat, der ist tatsächlich wie ein Schriftgelehrter, der jetzt aus diesem Schatz der Bibel Altes und Neues hervorbringt. Im Unterschied zu den Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die haben das Alte Testament in- und auswendig gekannt. Sie hatten das Alte, aber sie haben es trotzdem nicht verstanden. Wer das Evangelium versteht, wer Jesus kennenlernt, der hat einen Schatz, aus dem er ständig Altes und Neues hervorbringt. Und dann sagt Jesus, ihr seid wie ein Hausherr zu Hause, der diesen Schatz immer wieder rausholt, diesen, so einen Familienschatz, ne? So eine kleine Schatztruhe, wo dann Erbstücke drin sind, und der immer wieder diesen Schatz hervorholt und anschaut und auch seinem Haus und seinen Gästen zeigt. Und ich denke, damit macht Jesus deutlich, wir haben, wenn wir diesen Schatz des Himmelreiches bekommen haben von Jesus, dann haben wir die Aufgabe, ihn uns immer wieder anzuschauen. Und auch den Menschen in unserem Umfeld diesen Schatz zu zeigen und davon zu reden, wie kostbar er ist und zu erklären, was es damit auf sich hat. Deswegen die Ermutigung nochmal zum Schluss, nimm Gottes Wort und lies aus diesem Schatz. Lies, was Gott dir zu sagen hat über dich, über ihn, über das Himmelreich, und lies es immer mit der Brille des Evangeliums, mit Blick auf Christus und auf dieses Himmelreich, diesen Schatz, den Jesus dir schenkt und den du dir niemals hättest leisten können im Leben. Amen.